Krieg und Religion, das wissen wir, sind, kann man vielleicht sagen, leider, aber sie sind eng miteinander verbunden. Nicht selten spielt bei Feldzügen, militärischen Auseinandersetzungen der Streit um den rechten Glauben eine große und wichtige Rolle. Wie stark religiös der Erste Weltkrieg gewesen ist, da haben wir zum Teil auch schon was zu gehört. Und auch welche Rolle die Kirche in diesem Krieg gespielt haben. Aber wir wollen noch mal grundsätzlicher an das Thema ran. Und das machen wir jetzt mit dem emeritierten Kölner Domkapitular und Kirchenhistoriker Professor Norbert Trippen. Einen schönen guten Tag, Herr Pfarrer Trippen.
Guten Tag.
Ja, der 30-jährige Krieg, die Kreuzzüge und die Türkenkriege, überall spielten religiöse Motive eine große Rolle. Wie war das jetzt im Ersten Weltkrieg?
Im Ersten Weltkrieg muss man zunächst einmal vorausschicken, dass in allen Staaten Europas der Nationalismus, also die Meinung, dass das eigene Volk der Nabel der Welt sei, dem Höhepunkt entgegenstrebte. Und davon waren die Katholiken und auch die Protestanten im jeweiligen Lande mit betroffen. Jedes Volk und jede Kirche in dem betreffenden Volk glaubte natürlich, dass die eigene Nation einen gerechten Krieg führte. Es wurde damals um diesen Begriff noch gerungen, was ist ein gerechter Krieg. Und selbstverständlich waren die deutschen Katholiken, obwohl sie sonst mit dem protestantischen Sumepiskopus der evangelischen Kirche und Kaiser und König im Streit lagen, aber sie waren klar, also die Deutschen führen einen gerechten Krieg.
Dazu passt auch die nächste Frage. Kaiser Wilhelm II. Sah sich ja noch als Kaiser von Gottes Gnaden. Spielte das in seiner Funktion als Feldherr auch eine Rolle?
Von Gottes Gnaden, das war eine Floskel, die also in den Briefköpfen in jedem kaiserlichen Erlass stand. Also da hat er nicht viel draus gemacht. Aber er hat gelegentlich, er fühlte sich wirklich auch als oberster Bischof der evangelischen Kirche und hat auf Kriegsschiffen, er war ja ein Flottenfan, hat er auf Kriegsschiffen einen evangelischen Gottesdienst gehalten und gepredigt. Also er fühlte sich schon irgendwie mit der Kirche, evangelischen Kirche verbunden, aber das hatte keine interkonfessionellen Spannungen oder Schwierigkeiten mehr zur Folge.
Frage ich nochmal nach, Wilhelm war ja, wie Sie schon sagen, ein protestantischer Herrscher mit also dann ja gemischt konfessionellen Untertanen. Mhm. Wie verhielt es sich speziell im Deutschen Reich mit der Treue zu Kaiser und Vaterland bei Katholiken und Protestanten?
Da gibt es einen tiefen Einschnitt. Also zunächst mal war eine große Reserve von evangelischer Seite gegenüber den Katholiken, die also dumm und unsauber und eigentlich nur für niedere Dienste zu gebrauchen waren. Das hat sich aber dann, die Preußen haben sich zweimal gerade hier in Köln die Zähne ausgestoßen an der katholischen Kirche. Und nach dem Kulturkampf haben also die Katholiken das Bestreben gehabt, den Vorwurf Bismarcks, sie seien vaterlandslose Gesellen, auszuräumen. Also mein Vater und meine Mutter, 1897, 1891 geboren, hießen Wilhelm und Wilhelmine. Die Großeltern hießen noch Anton und Antonie. Und mein Vater hat sich 1914 mit 17 Jahren freiwillig zum Militär gemeldet. Also der dieselbe Kriegsbegeisterung auf katholischer Seite wie auf evangelischer. Und da war er ein schmächtiger Jüngling von 17 Jahren. Und bei der Musterung haben sie ihm gesagt, Junge, geh erstmal dich ordentlich Butterbrote essen, damit du die nötige Statur bekommst. Und erst 1917 ist er nach Russland eingezogen worden. Und da war dann im Ersten Weltkrieg erstmals in Russland im Krieg.
Also war er dann nicht mehr so schmächtig, sondern...
Also wie gesagt, die Katholiken unterschieden sich in der Kriegseinstellung, nicht von der übrigen Bevölkerung.
Mhm. War diese Situation eigentlich eine, die es so nur im Deutschen Reich gab, oder war das in anderen europäischen Ländern, die am Krieg beteiligt waren, ähnlich?
Das war zum Teil noch schlimmer, wenn man bedenkt, dass in Frankreich 1905 eine absolute Trennung von Kirche und Staat, die bis heute in Frankreich gilt, durchgesetzt wurde unter großen Konflikten mit der Kirche. Aber in der Kriegssituation hat ein französischer Kirchenhistoriker Baudrillard ein Buch geschrieben, La guerre allemande. Allemande et le catholicisme. Also er hat darin vorgeworfen, 1915, dass die Deutschen einen Krieg führten, um das Christentum und die katholische Kirche zu vernichten. Und das hat natürlich entsprechende Proteste ausgelöst. Das war ein Problem, was in allen Nationen ähnlich lag.
Domradio, das Thema. Heute geht es um den Ersten Weltkrieg und die Bedeutung von Kirche und Religion in diesem Ereignis. Christen und Kirchen gelten heute eher ja als Friedensbotschafter, denn als Kriegstreiber. Das war allerdings nicht immer so. Das haben wir eben schon von unserem Gast gehört. Das ist Professor Norbert Trippen, den ich nochmal hier herzlich begrüße. Ja. Benedikt der 15., der damalige Papst, wird auch immer wieder als Friedenspapst ja genannt, weil er engagierte sich gegen den Ersten Weltkrieg, er ist engagiert aufgetreten. Wie zeigt sich dieses Auftreten des Papstes damals?
Also am Anfang des Ersten Weltkrieges stand der Papst vor der Situation, dass es Katholiken auf beiden Seiten der Front gab. Bei den Alliierten im Westen doppelt so viel wie als bei den überwiegend protestantischen Deutschen. Und wenn er Partei ergriffen hätte für eine der beiden Parteien, wäre das ins Auge gegangen. Also hat er sich zu einer strikten Neutralität entschlossen. Die hat er erstmals durchbrochen, als er Italien vor dem Eintritt in den Krieg, als durch eine Kriegserklärung an die Mittelmächte 1915, also das zu verhindern suchte, im Sinne vor allen Dingen aber auch seiner eigenen Position. Es war die Frage, ob der Papst in Rom bleiben könnte, wenn also Italien in den Krieg einträte. Aber der entscheidende Punkt war, nachdem eine Kriegsmüdigkeit eingetreten war und viele Millionen Toten in einem Stellungskrieg bei Verdun und die andere Front war in Ypern, in Flandern, war eine Kriegsmüdigkeit eingetreten. Es gab gewisse Anzeichen, dass also auf beiden Seiten vielleicht der Versuch einer Vermittlung etwas bringen könnte. Und da hat also Benedikt der 15. am 1. August 1917 eine Initiative gestartet, deren ausführendes Organ der Nuntius in München, Eugenio Pacelli, der spätere Pius der 12. war. Und dieser Versuch, das ist, kann man jetzt heute beobachten, in der Ukraine ist überall dasselbe, dann werden von beiden Seiten Bedingungen für eine Friedensinitiative aufgestellt, die nicht erfüllbar sind. Damals ging es um den Status von Belgien bei einer Verständigung. Belgien war ja von den Deutschen überrannt worden und das war also, das sah man ein, dass das nicht in Ordnung war. Aber das wollte man natürlich von deutscher Seite nicht zugeben. Kurzum, diese Initiative ist gescheitert und wenn Pius XII. Sich noch strikter im Zweiten Weltkrieg an die Neutralität gehalten hat und zum Ärger der heutigen Zeitgenossen nicht protestierend und demonstrierend in das Kriegsgeschehen eingegriffen hat, dann waren das seine Erfahrungen, die er im Ersten Weltkrieg mit der Friedensinitiative Pius XI. Gemacht hat.
Ja, wenn der Papst heute etwas in so einer Deutlichkeit versucht, wie es damals Benedikt der 15. gemacht hat, dann hat das eigentlich Gewicht. Wir haben eben in einem Beitrag schon gehört vom Theologen Martin Letzel, dass hier der deutsche Episkopat nicht besonders erfreut war und sich nicht großartig an diese Friedensinitiative des Papstes gehangen hat. Aber wie war denn da speziell die Situation im Erzbistum Köln? Mit den Preußen sind die Rheinländer ja eigentlich nie so richtig warm geworden.
Aber der damalige Erzbischof Felix von Hartmann, der bildete sich auf sein Adelsprädikat sehr viel ein. Er war ein spezieller Freund des Kaisers und er hat 1916, als schon Millionen Tote auf den Gräberfeldern von Verdun und von Ypern in Flandern lagen, hat er demonstrativ, obwohl er nicht Militärbischof war, eine Reise zu pompösen Feldgottesdiensten nach Flandern und gemacht und ist in belgische und französische Kathedralen, zum Beispiel Lens, pompös eingezogen durch ein Spalier deutscher Soldaten, in der Kappa Magna, 7 Meter lange Moiré-Seide, darüber ein Hermelinkragen. Und die armen Soldaten, die da schlotternd standen, wussten, dass 20 Kilometer in ihrem Rücken Gräberfelder lagen, auf denen sie vielleicht in 14 Tagen auch liegen würden. Die werden sich sehr gefreut haben. Also, und dann war hinterher ein Festessen mit den Generälen und ein Gespräch mit dem Kaiser, der zum Teil an diesen Feldgottesdiensten teilgenommen hat. Also von Hartmann war eine sehr problematische Figur im Ersten Weltkrieg. Und als der Krieg vorbei war, haben vor allen Dingen die Franzosen seine Abberufung von Köln gefordert.
Noch 40 Jahre vor dem Ersten Weltkrieg galten die Katholiken in Deutschland ja noch als ultramontan und wenig vaterländisch gesinnt. Wäre diese Einstellung im Nachhinein nicht auch im Ersten Weltkrieg die heilsamere Einstellung gewesen?
Das war gar nicht denkbar und nicht möglich. Also das war für die Katholiken ja ein Trauma, dass sie in die Ecke gestellt waren im ganzen 19. Jahrhundert, dass sie Bürger zweiter Klasse in Preußen und in Deutschland waren. Und sie hatten jetzt endlich den Anschluss, sie suchten den Anschluss zu finden an das normale, nationale, auch kulturelle Geschehen, aus ihrem Ghetto herauszukommen. Und das hätte sie in der damaligen Stimmung, wir leben ja immer in einer allgemein ein Mainstream, damals genauso wie heute, das hätten sie nicht verkraftet.
Aber die Botschaft des Evangeliums ist ja eigentlich immer über alle Zeiten gleich. Wie haben die das denn theologisch für sich eigentlich
unterbaut? Das kann ich Ihnen wohl sagen. Es gab damals einen jungen Bischof von Speyer, Michael von Faulhaber. Er war später Erzbischof von München und Kardinal und hat 1937 an der Enzyklika gegen den Nationalsozialismus mitgearbeitet. Aber damals hat er gesagt, er hat ein Buch geschrieben, dass der Krieg im Lichte des Evangeliums, als neutestamentlicher Exeget, versuchte er zu sagen, also der Erste Weltkrieg wäre das Musterbeispiel eines gerechtfertigten Krieges. Und nach der Schlacht von Sarajevo könnte man den Krieg nur als eine Rechtstat bezeichnen. Dann hat er das 1932 aber eingesehen und hat gesagt, er hätte sich geirrt, angesichts der Dimensionen, die das im Ersten Weltkrieg genommen hätte, könnte er zu diesen Aussagen nicht mehr stehen. Also nur um ein Beispiel zu nennen, wie das also damals gewesen ist.
Ja, das ist sicherlich ein gutes Einzelbeispiel, aber es stellt sich natürlich die Frage, wir wissen, wie dieser Erste Weltkrieg geendet ist, in welcher Katastrophe, und es war ja im Grunde nur ein Krieg vor dem nächsten. Hat es denn jetzt in der Gesamtkirche, also jetzt mal außer so einer Einzelperson wie Kardinal Michael von Faulhaber, hat es in der Kirche nach dieser Katastrophe des Ersten Weltkrieges so eine Art Lernprozess gegeben?
Den hat es ganz sicher gegeben. Die katholische Kirche hat das Kriegsende eigentlich besser bewältigt als die evangelische. Die Katholiken, das katholische Zentrum, war mit der SPD zusammen in preußischer Zeit regierungsunwürdig gewesen. Also ein Jurist, der ordentliche Staatsexamina gemacht hatte, konnte nicht einmal Regierungsrat werden, geschweige denn irgendwo Minister in einem Kabinett. Und nach dem Ersten Weltkrieg haben SPD und Zentrum sämtliche Regierungen der Weimarer Republik gestellt. Also die Katholiken waren hochfähig geworden. Es gab, das ist die Zeit gewesen, wo Romano Guardini und Pacelli in Berlin saßen. Der Vatikan-Nunzius saß nicht mehr in München, sondern dann in Berlin. Und die haben sich eigentlich mit der Demokratie sehr arrangiert. Das führte zu der Groteske, dass Kardinal Faulhaber beim Katholikentag in München 1922 die Rückkehr zur Monarchie forderte. Und der Präsident des Katholikentages, der Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer, sagte, quod non, wir sind froh, dass wir die Demokratie haben. Während auf evangelischer Seite war es so, dass die evangelische Kirche ihren obersten Bischof, den Kaiser, verloren hatte und in gewisser Weise orientierungslos war. Und von daher waren die sehr viel anfälliger für nationalistische Entwicklungen und Tendenzen bis hin zu den deutschen Christen in der nationalsozialistischen Zeit.
Das sagt der emeritierte Kölner Domkapitular und natürlich versierte Kirchenhistoriker Norbert Trippen. Mit ihm sprachen wir über die Rolle der Kirchen, insbesondere der katholischen, im Ersten Weltkrieg. Herzlichen Dank, Herr Professor Trippen, dass Sie bei uns waren und uns ja wieder mal kenntnisreich informiert haben. Dankeschön. Ja.